unter uns, öffne uns die Herzen und Ohren, damit wir recht hören, was du uns zu sagen hast. Amen.
Bitte schön, Herr Faber.
So eine Rüststunde. Da möchte man 10.000 Dinge sagen. So eine Rüststunde kann doch nur den Sinn haben, dass wir uns noch einmal auf unsere eigentliche Aufgabe sinnen als Zephod Emma. Wenn ich Zephod Emma sage, sind die Mädchen immer gleich mit eingeschlossen, nicht? Ich habe mal eine dürre Szene erlebt, das war gleich nach dem Ende des Krieges. Da hatte der amerikanische Jugendoffizier zuerst mich gebeten, ich soll eine Jugendarbeit fürs Ruhrgebiet übernehmen. Sie wollten eine Einheitsjugend machen, so eine Pfadfinderjugend. Dann habe ich gesagt, also hören Sie, Einheitsjugend haben wir nur reichlich gehabt, da verzichten wir händeringend drauf. Ja, was wollen Sie denn? Ja, ich sage, ich möchte meine Jugend, die ich schon angefangen habe, wieder zu sammeln, weiterführen. Aber von mir aus können Sie Freidenkerjugend aufmachen, dass die Kerle die Alternative haben, ne? Die Jungs erwählen können. Wir machen dann schon so gut, dass sie lieber zu uns kommen. Und da sagt er, nein, das wollen wir nicht, wenn Sie es nicht machen wollen. Also flog ich im Hogenbogen raus. Und dann bestellte er einen katholischen Priester, einen Monsignore, und ich musste zur Strafe dazukommen. Und dann kriegte der den Auftrag, machen Sie eine Einheitsjugend. Und der lächelte fein und sagte, danke, ich möchte den Auftrag nicht annehmen. Warum denn nicht? Und da sagte er, wissen Sie, Gott gibt uns nie die gesamte Jugend. Und Sie wollen mir die gesamte Jugend geben. Sie wollen mir mehr geben, als Gott gibt. Das kann nicht gut gehen. Verzichten wir. Und da flogen wir beide raus. Hier ist ein Stuhl für Sie reserviert, hier vorne. Und als nächsten Schritt hat er nun Folgendes: Er holte eine Reihe Leute zusammen, die also Jugendarbeit schon wieder angefangen hatten oder Jugendarbeit anfangen wollten. Das war ein Kreis von vielleicht 25 Leuten. Von der evangelischen Jugend hat er eingeladen einen Generalsergeant Stoltenhoff, einen alten Herrn mit weißen Haaren. Es kann mir nie widerfahren, dass ich weiße Haare kriege, weil sie vorher ausgehen, nicht wahr? Aber der hatte also schönes, silbriges, weißes Haar. Und mich. Und mir war das eigentlich nicht ganz angenehm, denn als Vertreter der evangelischen Jugend und alten Generalsubintendenten, das schien mir nicht ganz das Richtige, aber hat es gemacht. Und nun fordert der amerikanische Jugendoffizier auf, jeder soll mal sagen, wie er sich seine Jugendarbeit denkt. Was sie für ein Programm haben. Ich kann Ihnen sagen, ich habe nie in meinem Leben so dolle Jugendprogramme gehört, wie an dem Vormittag. Weil der erste anfing, junger Student, wir wollen eine Jugendarbeit auf europäisch-christlich-demokratischer Grundlage. Der Jugendoffizier knurrte nur so dazwischen, war ein ganz ordentlicher Junge, knurrt dazwischen, ich möchte nur wissen, was in dem Zusammenhang christlich bedeuten soll, nicht? Und katholische Jugend, Sportjugend, aber jeder hatte also ein, wie soll ich sagen, ellenlanges Programm, wo also, was wir vorstellen können. Und dann kam also wir an die Reihe. Herr General Stoltenhoff, wie denken Sie sich evangelische Jugendarbeit? Und da kam was ich nie vergesse, da sagte alte Herr nur, wir wollen junge Menschen zu Jesus führen. Weiter nichts. Und wissen Sie, nach diesen schwülstigen Programmen wirkte das also, das kann man gar nicht aussprechen. Zum ersten Mal war da einer, der was Klares wollte. Und dann den Namen Jesus so da rein. Es grinste keiner. Jeder spürte auf einmal, hinter diesem alten Herrn steht, da steht eine Bewegung, die weiß, was sie will. Wir wollen junge Menschen zu Jesus führen. Und ich glaube, das ist doch der Anfange die Grundlage aller CVM-Arbeit gewesen. Wissen Sie, mich bewegt es. Wir konnten uns nicht einigen, wie lange ich reden soll. Machen wir es so, schmeißt es mich runter, wenn es langweilig wird. Mich bewegt es sehr, jetzt mal wieder in Berlin zu sein. Wissen Sie, vor vielen Jahren war ich in der Wilhelmstraße. Da habe ich noch so Leute kennengelernt wie den Geheimrat Eismann. Damals war Heilmann Generalsekretär. Ich habe noch die Männer wie Lebsen gekannt und so, Perolys. Ich glaube, wenn man die gefragt hätte, Rothkirch, was hat der Berliner CVM für einen Namen gehabt? Junge, 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 ne? Wenn man die gefragt hätte, diese großen Gestalten, die, wie ich, meiner Meinung nach von kirchengeschichtlicher Bedeutung sind, was wolltet ihr im CVM, den man ja nun nicht direkt als evangelische Jugend, sondern in der konfessionellen Jugend ansprechen kann, was wollt ihr im CVM, die hätten wahrscheinlich genauso geantwortet. Wir wollen junge Menschen zu Jesus führen. Ist eigentlich ein, wie will ich es ausdrücken, merkwürdig einfaches Programm. Immer völlig unzeitgemäß. Ne? Wissen Sie, ich bin jetzt anderthalb Tage mal durch Berlin gesaust. So allen Himmelsrichtungen einmal geschnuppert, nicht? Berlin. Ich bin aus Versehen einen Tag zu früh gekommen. Wissen? Einfach aus Versehen. Und dann hatte ich so Zeit, Berlin zu atmen. Und da ging es mir auf, nicht? Wenn ich auf der Straße einen ansprechen würde, wissen Sie vom CVM, was will denn der? Junge Menschen zu Jesus führen. Wie fremd das klingen würde. Ne? Und wahrscheinlich würde heutzutage doch keiner grinsen, weil jeder fühlen würde, Mensch, dahinter ist hier haben wir Stühle für Sie reserviert, lieber. Wir freuen uns namenlos, dass Sie da sind. Ich meine, natürlich kommt für so ein CVM allmählich ein weites Programm dazu. Aber die Frage ist, ob diese Generalrichtung eingehalten wird. Und ich kann mir eine Rüstung nicht anders vorstellen, als dass wir uns darauf besinnen wollen. Denn in den nächsten Tagen soll ja mit meiner Verkündigung das geschehen, dass junge Menschen zu Jesus gerufen werden. Wie kann man das machen, wenn nicht eine Mannschaft wie Sie dahinter steht, mit Gebet und Flehen, mit Seelsorge und gucken, wo ist ein fremder junger Mann, und den spreche ich an hinterher. Darf ich Ihnen das gleich sagen, nicht? Das, Sie dürfen ja nicht da sitzen als Publikum, Sie machen doch überhaupt mit, ja? Bitte sorgen, dass Sie da sind, nehmen sich Zeit dafür, lassen Sie mich nicht allein da oben stehen, weil Sie zufällig gerade Ihren Gesangverein morgen Abend haben oder sowas, nicht? Bitte nehmen sich Zeit, setzen sich ganz ein und nicht nur als Publikum hin, sondern Sie müssen sich das streuen, das Volk. Sie müssen sehen, das ist ein junger Mann, der kommt von draußen rein. Den spreche ich hinterher an. Das ist ein Mädel, die muss ich ansprechen, nicht? Sie müssen da wirklich aktiv sein und während der Evangelisation, wer von Ihnen beten kann, vor Gott stehen und schreien, Herr, gib, dass das Wort da hinhaut. Junge Menschen zu Jesus führen. Natürlich hat so ein CVM nun ein weites und großes Programm drumherum. Aber die Frage ist, ob in allem dieser Wille ist. Ich erinnere mich, dass der alte CVM in der Wilhelmstraße einen Sportsekretär hatte, der hieß Albert Michaelis, der ist vor kurzem in die Ewigkeit gerufen worden. Ach, den muss man seinen besten Jahren gekannt haben, den Albert Michaelis. Er war mal in meiner Wohnung, wie ich zum Frühstück runterkomme, da ist er da und statt guten Morgen sagt er, was haben wir für einen herrlichen Heiland? Und da strahlt ihm die Freude an Jesus allen Knopflöchern raus. Lieber, damals gab es doch, hieß es noch Turnboden. Der hat doch in der Sportabteilung eine große Erweckung erlebt, wo einer nach dem anderen von diesen Sportlern zum Glauben kam. Verstehen Sie? Da haben Sie es. Man hat natürlich ein großes Programm. Aber wundervoll, wenn in diesem ganzen Programm dieser Wille da ist. Wir wollen junge Menschen zu Jesus führen. Ich bin aus meiner Jugendarbeit ausgestiegen. Ich hatte nicht länger mehr den Ehrgeiz, der älteste Jugendpfarrer der Welt zu sein. Und da bin ich da ausgestiegen. Aber der letzte Leiter, den ich noch aufgenommen habe in unseren Dienst, also freiwillige Mitarbeiter sind das, sind die, die selbstständig eine Abteilung leiten, den habe ich gefragt, wie bist du zum Glauben gekommen? Da sagt er, ja, ich war immer drauf und dran, eigentlich abzuspringen. Und dann wurde nochmal in unserer Abteilung eine Fahrt geplant, eine dreitägige große Fahrt, die habe ich mitgemacht. Auf dieser Fahrt ist es geschehen. Nicht, wir machen Fahrten mehr, wir haben Camping. Hier, Sie kommen hier durch die Türe durch. Wir können es auch hier rum machen. Hier drüben haben wir... Dies eben meinte der liebe Leiter der Versammlung, dass man... Kommen Sie doch hier von rum, kommen Sie hier von rum. Nicht, natürlich, wir haben ein großes Programm. Aber ich meine, in dem ganzen Programm müsste das Ziel immer da sein. Wir wollen junge Menschen zu Jesus führen. Dass auf einer Fahrt oder einer Sportabteilung das geschehen kann. Dass einem die Augen aufgehen. So wie einem jungen Inder, der uns vor einiger Zeit in unserer Essener Jugendarbeit besuchte. Ich bat ihn, er soll doch mal ein wenig erzählen. 10 Minuten gab ich ihm. 10 Minuten hat er erzählt, das ist mir unvergesslich. Der erzählt, dass er ein großer Sportsmann ist und sein Vater ist Christ. Und wenn sein Vater ihn christlich beeinflussen wollte, dann hat er die Achseln gezuckt und es abgelehnt. Nicht? Und eines Tages, echt indisch, nicht, sagt der Vater, mein Sohn, ich gehe jetzt 3 Tage in die blauen Berge, um für dich zu beten. Ich sagte das, damit du weißt, was los ist, wenn in den nächsten 3 Tagen was geschieht mit dir. Und dann geht der Vater 3 Tage in die Einsamkeit, um für seinen Sohn zu beten. Und dem Sohn ist es ärgerlich nicht, und er ist am Sportplatz und sagt, mitten im Spiel überfiel mich es auf einmal, du kannst doch nicht so weiterleben. Dein ganzes Leben ist ja gar nicht in Ordnung. Du kannst doch nicht weiterleben, ohne Klarheit zu bekommen, einfach um die Frage, lebt Gott oder lebt er nicht. Er ging nach Hause und ich kann das nicht ganz erzählen, aber der entscheidende Satz, der ist mir unvergesslich. Wir sagten, am 3. Tag passiert es, da wurde das Kreuz Jesu vor mich gestellt und ich glaubte an ihn. Wie er das sagte, das war eindrücklich. Das Kreuz Jesu, der Mann mit der Dornenkrone, mit den angenagelten Händen, der Sohn Gottes, erniedrigt, der unsere Schuld auf sich nimmt, wurde vor mich gestellt und ich glaubte an ihn. Lieber, das ist die eigentliche Aufgabe des CVM. In all seinen Verzweigungen, dass das geschieht, dass einem jungen Menschen Jesus so vor die Augen kommt, dass er an ihn glauben kann, als den, der unsere Probleme lösen kann, unser fürchterliches Leben in Ordnung bringt. Und nun möchte ich Ihnen heute Abend nach dieser Einleitung, oh wie schön, also wir kriegen letzten Schuh noch besetzt, das ist wundervoll. Wenn Sie nach vorne durchkommen, das sind noch ein paar Lehrer. Möchte ich Ihnen, um das zu unterstreichen, was ich eben sagte, 3 Worte sagen von Männern Gottes. 3 Worte, die für so eine Rüststunde, glaube ich, maßgebend sind. Das erste Wort, ein Wort des Apostel Paulus. Das zweite Wort von Dr. Humburg, der lange Jahre Bundeswart im Westdeutschen Männerbund war. Und das dritte Wort von meinem sehr jugendlichen Freund Deitenbeck, der, ich weiß nicht, ob der hier bekannt ist, Pfarrer in Lüdenscheid, Funz Kerl, ein Landsknecht Jesu Christi. Also, ersten Wort vom Apostel Paulus. Das Wort heißt, lasst euch niemand das Ziel verrücken. Lasst euch niemand das Ziel verrücken. Wort aus dem Kolosserbrief. Sehen Sie, dieses Wort ist mir für meine Jugendarbeit in Essen in einer ganz bestimmten Stunde wichtig geworden. Das war im Jahr 1934. Berlin kochte braun, nicht wahr? Und alles war noch in der ersten Begeisterung des Hitlerreiches. Da waren sie noch Babys, die Jüngeren von ihnen. Und nicht wahr, das griff ja nun sehr in unsere Arbeit hinein. War das wirklich Gottes Stunde? War das eine Gottesoffenbarung? So hieß das allgemein, nicht wahr? Müssen wir nicht predigen? Erster Teil Jesus, zweiter Teil Hitler, nicht? Müssen wir uns nicht eingliedern, die Hitlerjugend? Müssen wir uns nicht? Und so weiter. Ganz Deutschland rannte mit, alles löste sich auf. Was war jetzt unsere Aufgabe? Und wir hatten damals die Sitte, die haben wir vom alten Grafen Zinzendorf übernommen, dass wir für unsere Arbeit jedes Jahr ein Los zogen. Wir haben wirklich einfältig immer geglaubt, dass Gott uns das richtige Wort gibt. Ich weiß noch die Stunde, wie wir also in großer Not erst so eine Vorstandssitzung gehabt hatten, nicht wahr? Wie sollen wir uns jetzt verhalten? Sollen wir nicht doch die Türen auftun? Sollen wir nicht so ein Pell-Mell von Christentum und Hitler machen? Ich war rückwärts schauen, kann man das natürlich einfach sagen, das durfte man nicht. Aber damals in dieser allgemeinen Strom der Begeisterung war das alles sehr schwierig. Dann knieten wir nieder und baten Gott um ein richtiges Wort. Und dann griffen wir die große Schale mit den Sprüchen. Und dann zogen wir das Wort, lasst euch niemand das Ziel verrücken. Da sind wir nochmal niedergekniet und haben Gott gedankt, dass er so deutlich mit uns redet. Nicht? Dass er so deutlich mit uns redet. Lasst euch niemand das Ziel verrücken. Ich weiß nicht, liest man heute bei Ihnen noch Karl May? Haben Sie in Ihrer Jugend Karl May gelesen? Naja, das ist schön, das beruhige ich mich. Ich auch. Ich dachte, ich konnte es erst zugeben, wenn Sie es auch getan haben. Da gibt es in irgendeinem Karl May-Band, so ich glaube in Mexiko, so eine Wüste, Llano Estacado, so eine Wüste, fürchterliche Wüste, in der bloß riesige Athenfelder sind. Und da geht eigentlich nur ein Weg durch und der ist abgesteckt mit großen Stangen. Und die Karawanen, die durchgehen und die Reiter, die müssen also immer diesen Richtstangen nachgehen, so etwa wie im Wattenmeer auch. Und dann erzählt also Karl May, wie es da üble Kunden gibt, die also mittendrin anfangen, die Stangen rauszuziehen, sie anders zu stecken. Und wenn dann so ein armseliger Trupp da ankommt, die den Stangen nachreiten, in so ein Kaufmannszug mit Gütern, die vertrauensvoll den Stangen nachreiten und plötzlich finden sie in einem Kathedenfeld eingeschlossen, wo sie nicht vor und zurückkommen und dann sind sie also preisgegeben und werden ausgeplündert. Die brauchen nicht im großen Winkel falsch gesteckt zu werden, da braucht ja nur an einer Stelle eine ganz kleine Abweichung, dann die nächste ist noch größer. Ne? Und auf einmal ist man im Kathedenfeld und ist verloren. Und wie soll eigentlich ein christlicher Verein junger Männer heute bestehen in einer so verwirrten Zeit, wo so 100.000 Stimmen kommen, wo so und so viele Leute am Werke sind, uns die Stäbe ein bisschen anders zu stecken? Braucht ja gar nicht viel zu sein. Und auf einmal sind wir am verkehrten Ende. Ich glaube, dass der Apostel Paulus, wie er das Wort sagt, lasst euch nicht mehr das Ziel verrücken, da sprach er von Leuten, bei denen Jesus und seine Versöhnung und seine Gnade nicht mehr im Mittelpunkt steht, sondern wo man mit Moral macht, wissen Sie? Er spricht von Leuten, die in eigener Heiligkeit, in Gesetzlichkeit dahingehen, wo Christentum darin besteht, das und das und das musst du tun. Nicht? Heute nehmen wir es Lebenshilfe. Vor 150 Jahren gab es eine Bewegung, die ist die Aufklärung, der Rationalismus. Da war das ganze Christentum zusammengeschnürt auf Lebenshilfe. Von so Leuten spricht Paulus. Die sagen, Christentum ist eben subtile Moral. Da hat man den Heiland verloren, und der den Heiligen Geist gibt, und der Sünde vergibt, und der wirklich erlöst. Da schafft man es in eigener Kraft, sich einen guten Weg zu schaffen. Nicht? Die Stäbe sind leicht falsch gesteckt. Nicht? Das geht bloß nicht, ihr müsst ein bisschen aktueller sein. Wer redet vom Kreuz Christi, Mensch? Redet doch aktuelle Fragen. Redet doch alle aktuelle Fragen. Redet doch nicht von Jesus. Das ist doch passé, ne? Redet doch aktuelle Fragen. Sprich also mal, nicht? Der junge Mann und die Badehose und so, das ist ein aktuelles Thema, nicht? Oder die Bedeutung des Omnibuses für die moderne Verkehrswirtschaft. Das sind doch alles aktuelle Themen, ja? Und plötzlich sind sie abgekommen von dem, was CVM eigentlich sollte, junge Menschen zu Jesus führen. Sie verstehen, was ich meine, nicht? Das kann nach der Seite gehen der Moral, es kann ebenso nach der anderen Seite gehen, dass man sagt, warum sollen wir nicht überall dabei sein? Warum sollen Christen nicht alles kennenlernen? Warum sollen Christen nicht in die Welt hineingehen und plötzlich die feinen Grenzen, die ein Leben mit Jesus abtrennen von einem Leben in der Welt, niedergerissen? Und der Heilige Geist wird betrübt. Ein Christ, der nicht sich selber Grenzen steckt, der betet bald nicht mehr und liest mir die Bibel. Der stirbt innerlich ab. Weißt du, diese Dinge brauchen nur die Stöcke, Sie verstehen, wie es meinem Llano Estacado nicht, anders gesteckt zu werden. Das Ziel ist verrückt und wir kommen im Kathedenfeld geistlich um. Das ist das erste Wort, was ich Ihnen sagen wollte. Lasst euch niemand das Ziel verrücken. Lassen Sie mich mal ein kleines, lustiges Geschichtchen zwischendurch erzählen, damit Sie mir nicht einschlafen. Ich habe mal mit Fritz Umburg, das war der langjährige Vorsitzende der AG, eine Reise nach Wien gemacht zum, 30. Jubiläum des dortigen CVM. Und Wien ist nun eine Stadt, wissen Sie, bezaubernd. Aber einfach grausam, wenn Sie Evangelium verkünden, weil die Wiener einfach nichts ernst nehmen, nicht? Prinzipiell nichts ernst nehmen. Da können sie eine Bußpredigt halten, dann klatschen sie Beifall, davon klatschen sie den, weil sie wundervoll geredet haben. Gratuliere ich noch schön, nicht mehr? Da können sie aus der Haut fahren, nicht? Und im Zusammenhang mit diesem Fest war nun am Montagmorgen ein Empfang, den der Oberkirchenrat in der Hofburg veranstaltete. Wie sie echt Wien, so Sesselchen mit goldenen Weinchen und schlechte Trafikzigaretten auf dem Tisch. Und da war nun alles da, Universität und Industrie und Behörden. Wien also so die Creme. Und wir hatten uns das wunderschön angezogen dazu und es fühlten uns größer feierlich. Und der Fritz Humburg hielt nun einen Vortrag, wo er unter anderem ausführte, dass, das war so, wissen Sie, in den Zeiten zwischen den beiden Kriegen, dass wir so mancherlei Stilformen hätten. Nicht wahr, dass manche von der SA beeinflusst so halb militärisch wären, andere, die hätten bloß so auf den jungen Gent abgestellt, manche wären jugendbewegt, pfadfindermäßig, kurz, es gibt mancherlei Stilformen. Und das Entscheidende wäre, dass die Stilform gar nicht so... Hier haben wir einen Stuhl reserviert für Sie. Oh nein, hier, da hinten ist wohl, hier ist der Stuhl reserviert. Nein, bitte, da hinten finden Sie keinen. Nein, Sie finden keinen. Sie müssen mir schon folgen, es hilft nichts. Hier vorne sitzt die Prominenz, nicht wahr? Und das wär so schön, dass da alle möglichen Stilformen im CVM wären. Und am schönsten wäre es beim Verein... In Chemnitz, da war ein berühmter Sekretär namens Fleig, der hatte ganz bewusst sämtliche Stilformen. Da gäbe es Jugendbewegung, da gäbe es Gente mit Bügelfalten, da gäbe es also SA-mäßige Gruppen. Und wenn die einmal im Jahr einen großen Ausflug machten, da marschierten die verschiedenen Gruppen und vorne weg ritterte Herr Fleig auf einem Pferde. Also und nun also sprach eine Stunde über CVM-Arbeit und das am Rande. Und kaum war er fertig, dann gingen die ganzen Herren von Industrie los. Wäre doch sehr schwer, CVM-Arbeit in Berlin, in Wien zu machen. Das wäre aber doch eine wundervolle Idee, wenn der Herr Generalsekretär beritten wäre. Sie wollten doch Geld zusammenlegen, um den Herrn Generalsekretär beritten zu machen, nicht wahr? Und der Fritz Humburg, der ruderte mit Händen und Füßen, nicht wahr, um zu sagen, das habe ich nur ganz am Rande als kleines Kuriosum erzählt, sie waren nicht mehr runterzubringen, nicht wahr? Und Generalsekretär war damals unser Freund Klamt, ich weiß nicht, ob Sie ihn gekannt haben, der hielt das Pferd für ein wildes Tier, das nach dem Menschen, nach dem Leben trachtet, nicht? Der wurde bleich vor Schrecken über die Vorstellung, dass man ihn beritten machen könnte. Und während also diese etwas tragikomische Geschichte abrollte, ging mir auf einmal auf, diese Knaben von der Industrie, die haben von der ganzen Rede überhaupt nichts begriffen. Dass Humburg sagte, nicht wahr, die Stilfrage ist gar nicht so wichtig. Nicht? Wir können unter mancherlei Formen und Stilformen arbeiten, Menschen zu Jesus führen. Das hatten sie gar nicht gehört. Sondern da war plötzlich ein kleiner Stil, der leuchtete ihnen ein. Das ist jetzt die Masche. Und es ging mir damals auf, dass das eine von den großen Versuchungen ist. Jetzt der Stil, nicht? Die methodischen Fragen schaffen kein Leben. Nicht mehr? Ob er Briten ist oder nicht Briten. Die schaffen kein Leben. Sie verstehen, was ich meine. Lasst euch niemand das Ziel verrücken. Das heißt, die Botschaft von dem gekreuzten, auferstandenen Heiland darf nicht nur im Mittelpunkt stehen als ein Anliegen von einem Generalsekretär, sondern ein CVM muss ein Kreis sein, in dem die Botschaft läuft von Mann zu Mann und von Mädchen, wie in der Urchristenheit, wo wieder junge Laien brennen für den Herrn Jesus. Denken Sie mal, dass in den ersten 80 Jahren des Christentums, nach der Himmelfahrt Jesu, das Evangelium ums ganze Mittelmeer ausgebreitet wurde und war nicht ein Pastor dabei. Ja? Überhaupt kein Fulltimer dabei. Ja? Außer den 12 Aposteln. Das wurde weiter gesagt. Verstehen Sie? Und so stelle ich mir doch eine Laienbewegung wie ein CVM vor. Ja? Dass hier die Botschaft von dem Mann, der mich erkauft hat, wieder so lebendig wird, dass das weitergeht von einem zum anderen. Und das zweite Wort, das ich hinzurufen möchte heute in dieser Rüststunde, ist ein Wort von Paul Humburg. Eben spreche ich von Fritz Humburg, das waren zwei Brüder. Fritz Humburg war langjähriger Vorsitzender CVM AG und Paul Humburg war Bundeswart im Westdeutschen Jungmännerbund. Dieser Paul Humburg war ein wundervoll gesegneter Mann. Und hat einmal ein Wort gesagt, das mir für meine Arbeit sehr wichtig wurde. Das ist das Zweite, was ich hinzurufen möchte. Das hieß so: Ein Mann und ein Werk. Also die Mädchen waren noch nicht in seinem Blickfeld. Das ist erst später zugekommen. Sie können es auf sich beziehen. Ich muss aber jetzt Humburg wörtlich zitieren. Ein Mann und ein Werk sind im Rahmen ihrer von Gott gestellten Aufgabe unüberwindlich. Ein Mann und ein Werk sind im Rahmen ihrer von Gott gestellten Aufgabe unüberwindlich. Man kann über den von Gott gestellten Rahmen hinausgehen, im Augenblick ist man höchst gefährdet. Ein CVM muss in einer solchen Rüststunde, jeder CVMer, will ich immer sagen, muss auch in der Rüststunde mal klar werden, was ist eigentlich uns von Gott für eine Aufgabe gestellt? Was ist der von Gott uns gesteckte Rahmen? Ein Mann und ein Werk sind im Rahmen ihrer von Gott gestellten Aufgabe unüberwindlich. Sie kennen die Geschichte von David und Goliath. Da ist das Volk Gottes. Und da sind die Philister. Und die Philister sind sehr viel stärker. Und sie haben den einen Mann. Es gibt ein Gedicht von Matthias Claudius. War einst ein Riese Goliath. Ein gar gefährlich Mann. Der hatte einen Tressenhut und einen Klunker dran. Der hatte Knochen wie ein Gaul. Und ein entsetzlich großes Maul. Das haben die Goliaths zu allen Zeiten, ein entsetzlich großes Maul. Und der Goliath tritt jeden Tag heraus vor das Lager Israels und höhnt den Gottesvolkes Gottes und sagt, mit euch war lange fertig, schickt mir einen Mann, der mit mir kämpfen will. Und keiner wagt es. Vor diesem entsetzlich großen Maul kriecht Gottes Volk im alten Bunde ins Mauseloch. Und dann kommt der Hirtenjunge David, bringt seinen Brüdern zu essen ins Lager und erlebt diesen Hohn mit, wie der Kerl mit dem entsetzlich großen Maul da antritt. Spieß wie ein Weberbaum. Wissen Sie, was ein Weberbaum ist? Ich auch nicht. Also steht es in der Bibel, ein Spieß wie ein Weberbaum und also ein, kann man den Kerl vorstellen, ne? Und dann wird David klar, Gott steckt mir Aufgabe, du sollst Gottes Volk erlösen. Du sollst mit ihm kämpfen. Und dann meldet er sich. Und dann wird er zum König Saul geführt. Und der Saul will ihn verlocken, über den Rahmen der von Gott geschickten Aufgabe hinauszugehen. Der sagt, das kannst du nicht. Doch, sagt der David, also ich habe Erfahrungen mit Gott gemacht. Da kam mal ein Löwe in meine Herde, ich habe ihn also totgeschlagen, nicht? Und da sagt der König, ja, dann musst du immerhin wie ein Kriegsmann gerüstet sein. Und holt seine eigene Rüstung und setzt ihm einen Helm auf, der rutscht dem kleinen David bis über die Ohren. Er schnallt ihm einen Koppel um, nicht wahr, da hängt ein Riesenschwert dran, über das der David stolpert. Er zieht ihm einen Harnisch an, in dem der Hirtenjunge beinahe ertrinkt. Und da ist wundervoll, wie der David sagt, das bin ich nicht gewohnt. Und legt den ganzen Plunder ab. Es ist schrecklich zu sehen, wie heute Christen und christliche Werke in der Rüstung aufmarschieren, die ihnen einfach zu groß ist. wer ein bisschen sich auskennt, Augenblick in der Christenheit, der staunt, nicht? David legt das weg und sagt, das geht über den Rahmen dessen hinaus, was ich soll. Und nicht wahr? Dann geht er nur mit seiner Hirtenschleuder dem Goliath entgegen. Der empfindet so, wie ein richtiger Berliner im CVM gegenüber empfindet. Nicht? Das ist ein rückständiger Laden. Du kommst hier mit den Stecken zu mir, bist du wahnsinnig geworden? Nicht? Verrückt? So haben wir vor 1000 Jahren gekämpft, jetzt haben wir Spieß mit dem Weberbaum heute. Wir sind ja 63 und so, nicht? Und die kennen die Geschichte, wie David sagt, ich komme zu dir im Namen des Herrn, den du gelästert hast. Und schleudert seinen Stein und trifft ihn. Bei Matthias Claudius heißt es im schönen Lied, da fiel der lange Esel hin, so lang und dick er war, und David haut ihm gut und ruht ihm auch den Kopf noch ab dazu. Verstehen Sie, eine wundervolle Illustration der Geschichte, ein Mann, ein Werk sind im Rahmen der von Gott gestellten Aufgabe unüberwindlich. Es würde einem reizen, die Kirchengeschichte mal unter diesem Aspekt zu schreiben. Unter diesem Gesichtspunkt. Denken Sie, im Jahr 300 so und so viel nach Christi Geburt regiert der Kaiser Diokletian. Er war vom Sklaven zum Kaiser geworden. Ein kluger Junge. Und sein Mitregent Galeus versucht, ihn gegen die Christen aufzuhetzen. Da sagt er, diese Religionskämpfer haben uns nur ins Unglück gebracht, kommt gar nicht in die Tüte. So klug ist er. Aber dann schließlich steht der Tropfen hüllt den Stein, schließlich bringen sie ihn doch dazu. Und dann sagt dieser Galeus, da geht er gleich aufs Ganze. Und da befiehlt er die Christenverfolgung. Mit folgendem Satz. In meinem Reiche gibt es keine Christen. So war ihm das sicher, dass dieser Laden erledigt ist. Das ist ein Dekret zur Ausrottung der Christengemeinde, wie hat drei Nationen so viel. Beginnt mit den Worten, in meinem Reiche gibt es keine Christen. So hat die Welt oft gesprochen, nicht? Ich weiß, wie es mich dieser Satz Humboldts unsagbar getröstet hat, also in einem Moment, wo ich Ähnliches hörte wie Kaiser Diokletian, wo mir der Vertreter der Staatspolizei sagte, in 10 Jahren wird kein junger Mensch mehr wissen, wer Jesus ist, wer ihr imaginärer Jesus ist. Dafür werden wir sorgen. Und im Moment, wie er das sagte, sah es so aus, als wenn er recht haben könnte. Da wurde ich aus dem Gefängnis geholt, nicht? Kein Kragen, gedemütigt, halb verhungert. Wie ich an der Grenze des dunklen Reiches der Schwermut, wo man nicht zurückkam, von Gott gehalten aus einer fürchterlichen Zelle und er mir eine Offerte macht. Sie können sofort hier raus, wenn Sie, Sie können Oberregierungsrat werden, jetzt sofort. Wir geben eine Stelle als Oberregierungsrat, aber Sie müssen schriftlich versprechen, dass Sie zu keinem Menschen mehr von Jesus sprechen. Und ich kann Ihnen sagen, in der Situation ist es eine schauerliche Versuchung, nicht? Und dann sagt er, nicht wahr, in dem Zusammenhang, in 10 Jahren wird kein junger Mensch mehr wissen, wer imaginärer Jesus ist. Dafür sorgen wir. Da hörte ich den Kaiser Diokletian. In meinem Reiche gibt es keine Christen. Es war kurz nachher, wie Humboldt uns diesen Satz sagte. Ich habe die Offerte abgelehnt, können Sie sich vorstellen, nicht? Sonst stände ich ja nicht hier. Sonst hätte ich mir einen Strick gekauft, wenn mir aufgehängt. Kurz nachher sagte Humboldt das. Ein Mann, ein Werk sind im Rahmen des von Gott gestellten Auftrags unüberwindlich. Und das ist erprobt, meine Freunde. Lassen Sie mich Ihnen ein kleines Erlebnis erzählen, als mein Jugendhaus von der Polizei geschlossen wurde, weil ich mich weigerte, die Jungs in die Hitlerjugend einzugliedern. Wurde zu. Und dann reiste ich 8 Tage weg. Man musste erstmal aus dem Wege gehen. Und am Samstag komme ich zurück. Ich gehe am Samstag an dem Jugendhaus vorbei. Da war sonst brausendes Leben drin, Samstagnachmittag. Und nun still, verschlossen, großes Schild, polizeilich versiegelt. Ich hatte wie einen Ring um den Kopf, sind wir doch nicht unüberwindlich. Und ich ging durch die Straßen also wie betrunken, kann ich Ihnen sagen, vor Jammer. Und auf einmal legst du eine Hand auf meine Schulter, ich drehe mich rum. Salü, salü. Wir haben noch einen Stuhl für Sie reserviert, für die Prominenz, ganz hier vorne. Sind Ihre Bandaufnahmen, Ihre Fernsehaufnahmen schön geworden? Haben Sie schon gesehen?
Ja.
Befriedigen?
Ja, danke.
Schön. Nicht, da legst du eine Hand auf meine Da legst du eine Hand auf meine Schulter, ich drehe mich rum, da steht einer meiner Leiter da. Wir haben also einzelne Stadtteile, nicht wahr, eingeteilt, und da ist jedes Mal ein Leiter an der Spitze und sagt: Pastor Busch, besuchen Sie mich. Gehen Sie mit in unsere Wohnung. Ich erinnere mich, der Vater war Hausmeister im Arbeitsamt. Warum? Ich hatte ja nichts mehr zu tun. Ich gehe mit ihm. Er schließt die Haustür auf, das große Arbeitsamt ist völlig verlassen. Große Korridor, die wohnten im Souterrain, und auf einmal höre ich durch diese Hallen ein Jesuslied. Ich bin durch die Welt gegangen, oder? Ich meine, Jesus singt nur irgend so eins unserer Lieder. Ich sage: Was ist denn hier los? Kommen Sie mit. Und dann führte mich in seine Wohnung, und dann da schallt heraus, nicht? Ich will von meinem Jesus singen. Ich mache eine Türe auf. Da sitzt die ganze Abteilung auf dem Boden, Stühle hatten sie nicht genug. So, was ist denn los? Ja, sie haben uns immer gesagt, wenn es mal schief geht, wir sind für unsere Abteilung verantwortlich. Seit das Haus geschlossen ist, sammeln wir die Abteilung jetzt hier in der Wohnung. Ja, ich sag, machen das andere auch? Machen alle. Ich war weggereist, ich dachte, meine Arbeit ist zu Ende. Und dann höre ich im dollsten Arbeiterviertel, da räumen Bergleute jede Woche einmal ihr ganzes Schlafzimmer aus, damit die Jungschaft stattfinden kann oder ein Jungschaft ertagen kann. Und das Dollste in den großen Mietskasernen hat sich keiner verraten. Ne? Kein, die haben alles mal gehalten. Eine Solidarität, die war ganz groß. Ne? Und da ging mir es einmal wieder auf. Ein Mann, ein Werk sind im Rahmen des von Gott gegebenen Auftrags unüberwindlich. Ich sage, ich möchte einige, bei so einem Rüstamt verstehe ich so, dass man ein paar grundsätzliche Sachen klar macht. Da habe ich drei Sätze von drei Gottesmännern. Das erste von Paulus: Lasst euch niemand das Ziel verrücken. Das zweite von Humburg: Ein Mann, ein Werk sind im Rahmen ihres von Gott gestellten Auftrags unüberwindlich. Das bedeutet manchmal, dass man Mut hat, als rückständig zu werden. Das bedeutet manchmal, dass man sich ganz nüchtern darauf besinnen muss, dass wir einen Herrn haben, der am Kreuz hing. Der nicht mit Pauken und Trompeten geehrt wurde, sondern der am Kreuz hing, gespottet und bespien und eine Dornenkrone auf. Und ich glaube, zuweilen muss ich ein Werk wie das CVM-Werk immer wieder klar machen, dass wir das wie eine Gleichung, da ist vorne ein Kreuzzeichen davor. Und das dritte Wort, was ich Ihnen gern sagen möchte, ist ein Wort von meinem jungen Freund Pastor Deitenbeck aus Lüdenscheid. Von Paulus zu Lüdenscheid. Das war neulich unter den goldenen Worten gedruckt. Ich sage, immerhin, ich weiß nicht, wenn unter goldenen Worten erscheint. Etwa so. Das ist das dritte Wort. Lasst euch niemals Ziel verrücken. Ein Mann, ein Werk sind im Rahmen des von Gott gestellten Auftrags unüberwindlich. Und das dritte Wort. Der Teufel hat große Macht. Aber Jesus hat die Übermacht. Der Teufel hat große Macht, aber Jesus hat die Übermacht. Ich glaube, ich muss jetzt sehr persönlich werden. Es ist niemand hier im Saal, der nicht schon erfahren hat, dass der Teufel ganz große Macht hat. In seinem persönlichen Leben. Ich möchte nicht alle ihre dunklen Geheimnisse wissen. Das würde ich schon gar nicht ertragen bei so einem Särchen von Leuten. Es gibt im Leben eines jeden Christen unheimliche Einbrüche des Teufels. Sehen Sie, im Augenblick, wo Jesus sein Werk in mir anfängt, oder wo ich mich gar zu ihm bekehre, bin ich plötzlich an die vorderste Front des schrecklichsten Kampfes geraten, nämlich zwischen Gott, der um die Welt kämpft, um die Macht der Finsternis. Ich glaube, dass ein ganz gleichgültiger Weltmensch, der noch nie vom Geiste Gottes berührt ist, gar nicht ahnt, was das für eine schreckliche, unheimliche und ernste Kampffront ist. Ich sage nicht so, dass der Teufel gleichwertig Gott gegenübersteht. Verstehen Sie, er ist weit unter Gott. Aber es gibt eine schreckliche Geschichte in der Bibel, die mich doch sehr beschäftigt, wo der Teufel Jesus auf einen hohen Berg führt und sagt, zeigt ihm alle Reiche der Welt und erklärt, dies ist mir übergeben und ich gebe es, wem ich will. Und Jesus widerspricht ihm nicht. Jesus widerspricht ihm nicht. Sag nicht, du Angeber. Sondern Jesus lässt erstehen, dass ihm das übergeben ist. Diese unheimliche Macht der Finsternis. Ich war in den letzten Wochen zu Vorträgen der Schweiz und zur Erholung und so. Und da habe ich eine Woche in Glarus gesprochen. Das ist eine kantonale Hauptstadt. So ein bisschen fern vom Fremdenverkehr. Und das war mir unheimlich, wie viele schwermütige Leute es da gibt. In der kleinen, entzückenden Kantonalstadt. Wie in der Seelsorge einmal lauter schwermütige Leute ankam. Junge Kerle. Kerle wie die Bäume, ne? Einfach. Sie können es erklären, also das liegt ganz im Schatten einer riesenhohen Wand, das Glären ist, um 2:30 war die Sonne weg, ne? Das ist ein Schatten. 2:30 war die Sonne weg, diese schönen, strahlenden, blauen Wintertage, wissen Sie? Und 2:30 war die Sonne, hinter der Felswand der Schatten, diese Felswand über der Stadt. Und das war mir immer so ein Bild für die Welt, ne? Die Welt hat wundervolle Züge, ne? Aber da liegt immer der Schatten drüber. Dass der Teufel sagen kann, mir ist alles übergeben und ich gebe es, wem ich will. Und da wissen wir es von. Der Teufel hat eine große Macht. Und sehen Sie, wir wollen mit so einer Evangelisation tatsächlich einbrechen in sein Reich. Also wenn wir einen kleinen christlichen Kongress veranstalten wollen, brauchen wir nicht in Klims Festzelle zu gehen. Nicht wahr? Dann können wir also hier tagen. Wir wollen einbrechen in sein Reich. Und ich sage noch einmal, wir können das nicht tun, wenn Sie nicht ganz aktiv werden. Ich bitte Sie, setzen Sie unter das Volk, die Jesus kennen, und sprechen Sie fremde Leute an. Gucken Sie nach rechts und links, nicht? Da ist jemand. Hauen Sie einfach an. Dann beten Sie dafür. Seien Sie da. Machen Sie mit. Nehmen Sie aufs Herz. Ich kann Ihnen sagen, dass ich vor so einer Evangelisation eine Angst habe, die völlig unerklärlich ist. Denn das Technische, das kann ich schon so ungefähr, nicht? Die ich einfach nur verstehen kann, dass der Teufel mir jeden Mut nehmen will. Albert Michaelis, der früher im Berliner Sportsekretär war, von dem ich eben sprach, der sagte mal, wenn ich evangelisiere, dann ist, als wenn alle Dämonen der Stadt sich auf mich stürzen und mir mit Mut nehmen wollen. So. Der greift ja nicht nur mich an, sondern den CVM. Machen Sie das bitte klar. Man kann eine Evangelisation nicht mit dem kleinen Finger der linken Hand machen. Das ist ein Versuch zu glauben, dass Jesus die Übermacht hat. Glauben Sie das wirklich? Glauben Sie das für Ihr eigenes Leben? Glauben Sie das, als er am Kreuze starb und rief, es ist vollbracht? Welchen Einbruch geschehen ins Reich der Finsternis? Dass, wie die Bibel sagt, der Schlange im Grund der Kopf zertreten wurde. Dass alles noch Nachrufgefechte sind, was jetzt geschieht. Dass Jesus, wie ich schon sagen kann, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ich kann Evangelisation nicht anfangen, wenn Sie nicht alle bereit sind, vorher sich ihm noch mal ganz zur Verfügung zu stellen, wie diesem Herrn, der die Übermacht hat. Man kann nicht in Streit ziehen, wenn dahinter eine Mannschaft steht, die dauernd ins Lager des Feindes überläuft. Nicht? Gut, wir haben alle miteinander 1000-mal kapituliert vor der großen Macht des Teufels. Nicht? Wir kennen seine Einbrüche in unser Leben. Aber der heutige Abend Rüstung soll sein, dass wir uns ganz entschlossen und klar auf die Seite Jesu stellen, in der Gewissheit, dass er die Übermacht hat. Mach ihr Leben jetzt im Moment noch so verkrost sein. Bitte schauen Sie jetzt aufs Kreuz. Gehen Sie mit mir im Geist unter dieses Kreuz und hören aus dem Munde Jesu. Fürcht dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Sie können in Nägelmalen Jesu lesen, dass Sie erkauft sind, ganz sicher, was bisher war. Und dass Sie sich ganz neu dazu stellen dürfen, ich bin ja dein Eigentum, Herr. Du hast mich erkauft. Ich bin nicht gut und ich bin nicht recht und ich bin nicht richtig gläubig und ich bin nicht tüchtig und ich bin feige, aber du hast mich erkauft. Ich stelle mich neu auf deine Seite. Wir müssen in so eine Sache reingehen als eine Schar, die alle Angst weggeworfen hat, weil sie ganz Neues im Glauben erfasst hat. Wir haben einen Herrn, der von Toten auferstanden ist, der der Schlange den Kopf zertreten hat am Kreuz und der die Übermacht hat. Ich könnte Sie im Glauben jetzt sehr mutig machen. Lassen Sie mich zum Schluss eine kleine Geschichte erzählen. Ich habe mal als Junge einen China-Missionar kennengelernt, der kam in mein Elternhaus. Und an einem Abend saßen wir zusammen, ich war ein Junge vielleicht von 12 Jahren, und der erzählte eine Geschichte, die ist mir unvergesslich. Der erzählt, er wäre mit einem chinesischen Begleiter in eine riesige chinesische Stadt einreitet. Das sind so Höhen. Und da stehen die Pagoden, die riesigen Götzentempel. Und da steigt er von seinem Reittier ab und der Begleiter auch. Und da sehen sie rings auf den Höhen diese Pagoden. Das Zeichen des Götzendienstes. Und da um die große Stadt. Völlig Finsternis. Keine Ahnung, dass Gott sich offenbart und seinen Sohn gesandt hat. Und da sagt der Missionar gepresst zu seinem Begleiter, kannst du dir denken, dass hier in ein paar Jahren eine christliche Kapelle stehen soll? Und dann sagt er ebenso bedrängt, das kann ich mir nicht denken. Und da rafft der Missionar auf, sieht auf Jesu Auferstehung und sagt, aber Gott kann sich denken. Seitdem Jesus von Toten auferstanden ist, ist er sich auf unserer Seite. Und dann reiten sie runter und die Kapelle stand ein paar Jahre später. Gott kann es denken. Wir gehen in Ebullition rein, nicht mit unseren Kalkulationen am Ende, sondern so, Gott kann sich denken. Seitdem Jesus auferstanden ist, hat er die Übermacht. Ja. Wollen wir da stille werden? Herr, unser Heiland, wir danken dir, dass wir für uns selber und für unseren Dienst gewiss und fröhlich werden dürfen. Herr, es gilt wohl, was Woltersdorf sagt, wenn ich mich selbst betrachte, dann wird mir Angst und Weh. Aber wir wollen weiter sagen, wenn ich auf Jesum achte, dann steige ich in die Höhe. Dann freut sich mein erlöster Geist, der durch das Blut des Lammes gerecht und selig heißt. Und so wollen wir es mit dir wagen, Herr, und du wirst uns nicht zu Schanden werden lassen. Gib, dass heute Abend bei manchen von uns noch manches in Ordnung gebracht wird. Herr, deine Gnade ist so groß, dass sie immer größer ist als unsere Sünde. Und so laden wir vor dir ab. Uns lagen neu in deine durchgrabene Hand ein und danken dir, dass du uns festhältst. Amen.